Übersetzung. Uddhava sagte, O Vidura, als mir so jeden Augenblick die Gunst des höchsten Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes zuteil wurde und er voller Zuneigung zu mir sprach, erstickten meine Worte in Tränen und die Haare auf meinem Körper sträubten sich. Nachdem ich mir die Tränen fortgewischt hatte, sprach ich mit gefalteten Händen die folgenden Worte. Konvishate padasaro jabajam sudu labote shuchatush vabiham tatapidana jam pravrino mibuman havat padambo janishevanat sukam. O Herr, Gottgeweihte, die im transzendentalen, liebevollen Dienst für deine Lotusfüße tätig sind, haben keine Schwierigkeit, nach Belieben etwas im Bereich der vier Prinzipien Religiosität, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung und Befreiung zu erlangen. Was mich jedoch betrifft, o Erhabener, so ziehe ich es vor, nur im liebevollen Dienst für deine Lotusfüße tätig zu sein. Erläuterung. Diejenigen, die mit dem Herrn auf den Vaikuntha-Planeten leben, weisen die gleichen körperlichen Merkmale auf wie der Herr und scheinen Vishnu gleich zu sein. Diese Befreiung nennt man Sarupya Mukti. Sie ist eine von fünf Arten der Befreiung. Die Gottgeweihten, die im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt sind, nehmen Sayujya Mukti oder das Einswerden mit den Strahlen des Herrn, dem Brahma Jyoti, niemals an. Die Gottgeweihten können nicht nur Befreiung erreichen, sondern auch jeden Erfolg auf dem Gebiet der Religiosität, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Sinnenbefriedigung bis hin zum Standard der Halbgötter auf den himmlischen Planeten. Ein reiner Gottgeweihter wie Uddhava weigert sich jedoch, solche Vergünstigungen anzunehmen. Ein reiner Gottgeweihter möchte sich nur im Dienst des Herrn betätigen und daher denkt er nicht an seinen persönlichen Vorteil. Und wir lesen noch einen weiteren Text. Kaveman jina hasya bhavo bhavasya te durga shrayotari bhayat palayanam kalatmano yat pramada yutashrama svat mandrate kidyati dirvidamiha. Mein Herr, selbst die Intelligenz der gelehrten Weisen gerät in Verwirrung, wenn sie sehen, dass deine Hoheit fruchttragende Werke vollbringt, obwohl du frei von allen Wünschen bist. Dass du geboren wirst, obwohl du ungeboren bist. Dass du aus Furcht vor dem Feind fliehst und in einer Festung Schutz suchst, obwohl du die unbezwingbare Zeit beherrschst. Und dass du dich im Haushälterleben umringt von vielen Frauen erfreust, obwohl du in deinem Selbst genießt. Erläuterung. Reine Gottgeweihte befassen sich im Grunde nicht mit philosophischer Spekulation über transzendentales Wissen vom Herrn. Jedoch ist es auch nicht möglich, vollständiges Wissen vom Herrn zu erlangen. Welch geringfügiges Wissen sie auch immer vom Herrn besitzen, es genügt ihnen. Denn Gottgeweihte sind einfach damit zufrieden, von den transzendentalen Spielen des Herrn zu hören und zu chanten. Dies schenkt ihnen alle transzendentale Glückseligkeit. Manche der Spiele des Herrn erscheinen selbst rein Gottgeweihten widersprüchlich, und so fragte Uddhava den Herrn nach einigen der widersprüchlichen Ereignissen in seinen Spielen. Es wird beschrieben, dass der Herr persönlich nichts zu tun braucht, und dies ist tatsächlich der Fall, denn selbst hinsichtlich der Schöpfung und Erhaltung der materiellen Welt braucht der Herr nichts zu tun. Es erscheint daher widersprüchlich, wenn man hört, dass er persönlich den Govardhan-Hügel hochhebt, um seine reine Geweihten zu beschützen. Der Herr ist das höchste Brahman, die absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, der wie ein Mensch erscheint. Doch Uddhava hegte Zweifel, ob er so viele transzendentale Taten und Spiele ausführen konnte. Es besteht kein Unterschied zwischen der Persönlichkeit Gottes und dem unpersönlichen Brahman. Wie kann dann der Herr so viele Dinge zu tun haben, wohingegen vom unpersönlichen Brahman gesagt wird, es habe weder materiell noch spirituell etwas zu tun. Wenn der Herr ewig und ungeboren ist, wie ist es dann zu verstehen, dass er als der Sohn Vasudevas und Devakis geboren wird? Selbst Kala, der der höchsten Furcht flößt er Furcht ein, und doch fürchte sich der Herr vor einem Kampf mit Jarasandha und sucht in einer Festung Schutz. Wie kann jemand, der sich selbst vollauf zufrieden ist, an der Gemeinschaft vieler Frauen Freude finden? Wie kann er Frauen heiraten und sich genau wie ein Haushälter in der Gemeinschaft von Familienangehörigen, Kindern, Verwandten und Eltern erfreuen? All diese offenbar widersprüchlichen Umstände verwirren selbst die größten Gelehrten, die in dieser Verwirrung nicht begreifen können, ob Untätigkeit eine Tatsache ist oder seine Tätigkeiten nur Nachahmungen sind. Die Lösung ist, dass der Herr nichts mit materiellen Dingen zu tun hat. All seine Tätigkeiten sind transzendental. Weltliche Spekulanten können dies nicht verstehen. Die weltlichen Spekulanten geraten hierüber zweifellos in Verwirrung, doch die transzendentalen Gottgeweihten finden daran nichts Erstaunliches. Die Brahman-Tätigkeiten, die bedeuten die Brahman-Erkenntnis von der absoluten Wahrheit, beinhaltet die Verneinung aller weltlichen Tätigkeiten. Doch die Brahman-Erkenntnis ist voll transzendentaler Tätigkeiten. Wer die Unterschiede zwischen Erkenntnis des Brahmans und der des höchsten Brahmans erkennt, ist zweifellos der wahre Transzendentalist. Solche Transzendentalisten kennen keine Verwirrung. Der Herr selbst erklärt in der Bhagavad Gita 10.2: Sogar die großen Halbgötter und Weisen können schwerlich etwas über meine Tätigkeiten und meine transzendentalen Kräfte wissen. Die richtige Erklärung der Tätigkeiten des Herrn gab Großvater Bhishma Dev im Srimad Bhagavatam 1.9.16 im folgenden Vers. Könnte mir jemand mal den ersten Kanto bitte bringen? Nachasya karhiche drajan puman veda viditsidam yadvijyanas yayokta yadvijyanasaya yokta muyanti kavayopihi. Namaam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Samadhi Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Sadi Devam Gauravani Tatarine Nivashesha Sanyavari Pakkajati Tatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Lasst es doch schnell herausfinden, was Großvater Bhishmas Erklärung für die transzendentalen Spiele des Herrn ist, und uns dann rein vertiefen. Uddhava bespricht hier, also, und sagt hier Vidura, was für eine Gunst ihm zuteil wurde, dadurch, dass er Krishna persönlich sehen durfte, und drückt dann aus, drückt dann als nächstes die transzendentale Stellung der Devotis aus, die einfach dadurch, dass sie Devotis sind, alle Vorteile erlangen, die sonst auch ein Mensch im materiellen Leben anstrebt, nämlich Religiosität, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnbefriedigung und Befreiung. Das heißt an einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita, dass jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, nicht unabhängig bemüht sein sollte um beispielsweise wirtschaftliche Entwicklung, Sinnbefriedigung und Befreiung. Das wird ihm alles im Laufe seiner Ausführung des hingebungsvollen Dienstes gegeben werden von Krishna. Das heißt sogar im 11. Kanto, dass ein Devoti auch mystische Fähigkeiten entwickelt, dass er die einfach auf dem Wege mitgeschenkt gekriegt und dann diese mystischen Fähigkeiten anwendet, sehr sparsam anwendet, im hingebungsvollen Dienste des Herrn. Srila Prabhupada hat manchmal einen Teil dieser mystischen Fähigkeiten offenbart. In dem letzten Vers dann wird gesagt, wird über die anscheinend widersprüchliche Natur der Spiele des Herrn gesprochen. Das heißt hier, mein Herr, selbst die Intelligenz der gelehrten Weisen gerät in Verwirrung, wenn sie sehen, dass deine Hoheit fruchttragende Werke vollbringt, obwohl du frei von allen Wünschen bist, dass du geboren wirst, obwohl du ungeboren bist, dass du aus Furcht vor dem Feind fliehst und in einer Festung Schutz suchst, obwohl du die unbezwingbare Furcht beherrscht, und dass du dich am Hauselterleben umringt von vielen Frauen erfreust, obwohl du in deinem Selbst genießt. So, wie ich mal erklärt, das hat er mal erklärt, etwas zu diesem Vers, oder etwas, was diesen Vers erläutert, und zwar Nachasya Karchi Drajan Puman Veda Viditsitam Yadvigya Vijigya. Manche Worte sind wirklich nicht einfach. Yadvijigya Saya Yokta Muyanti Kavayopihi. O König, niemand kann den Plan des Herrn Shri Krishna kennen. Obwohl große Philosophen eingehend danach forschen, sind sie verwirrt. Erläuterung. Maharaj Yudhishthiras Verwirrung wegen seiner begangenen Sünden und den darauffolgenden Leiden und so fort wird von der großen Autorität Bhishma, einer der 12 ermächtigten Persönlichkeiten, nicht weiter beachtet. Bhishmaji wollte Maharaj Yudhishthira klar machen, dass seit unvordenklicher Zeit niemand, nicht einmal solch große Halbgötter wie Shiva und Brahma, den wirklichen Plan des Herrn haben ergründen können. Was können also wir davon verstehen? Auch ist es zwecklos, danach zu forschen. Selbst große Weise waren nach erschöpfenden philosophischen Forschungen nicht in der Lage, den Plan des Herrn zu durchschauen. Es ist das Beste, einfach ohne Einwand den Anweisungen des Herrn zu gehorchen. Die Leiden der Pandavas hatten ihren Ursprung nicht in ihren vergangenen Handlungen. Der Herr wollte den Plan verwirklichen, das Königreich der Tugend zu errichten, und daher litten seine eigenen Geweihten vorübergehend, um dann den Sieg über die Sünde herbeizuführen. Bhishmadev war zweifellos zufrieden, als er den Triumph der Rechtschaffenheit sah, und er freute sich, König Yudhishthira auf dem Thron zu sehen, obwohl er selbst gegen ihn gekämpft hatte. Sogar ein solch großer Kämpfer wie Bhishma konnte die Schlacht von Kurukshetra nicht gewinnen, weil der Herr zeigen wollte, dass Lasterhaftigkeit die Rechtschaffenheit nicht überwältigen kann, ganz gleich, wer versucht, dies zu bewirken. Bhishmadev war ein großer Geweihter des Herrn, doch durch den Willen des Herrn entschloss er sich, gegen die Pandavas zu kämpfen, weil der Herr zeigen wollte, dass auch ein Kämpfer wie Bhishma auf der falschen Seite nicht gewinnen kann. So, das ist also dann das, was wir heute hören an philosophischem Kontext. Krishna ist unverständlich. Und in der Erläuterung, da sagte Prabhupada etwas, was mich sehr sehr entscheidend kommt. Er sagt, reine Gottgeweihte befassen sich im Grunde nicht mit philosophischer Spekulation über transzendentales Wissen vom Herrn. Jedoch ist es auch nicht möglich, vollständiges Wissen vom Herrn zu erlangen. Welch geringfügiges Wissen sie auch immer vom Herrn besitzen, es genügt ihnen. Denn Gottgeweihte sind einfach damit zufrieden, von den transzendentalen Spielen des Herrn zu hören und zu chanten. Die schenkt ihnen alle transzendentale Glückseligkeit. So, mit anderen Worten, der Shiva und Brahma sind nicht in der Lage, den Herrn zu durchschauen, seinen Plan zu durchschauen. Wie viel weniger denn wir, die wir als Devotees uns Krishna nähern. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, Parastas ma tu bhavan yo vyakto vyakta sanatana, dass sich jenseits dieser materiellen Welt eine spirituelle Welt befindet. Diese Welt wird nicht erschaffen und wird auch nicht vernichtet, so wie hier in dieser Welt alles erschaffen und vernichtet wird. Diese Welt ist einfach in völliger spiritueller Vollkommenheit. Schriman Platon vertritt eine ähnliche Idee, die allerdings nicht eine wirkliche Vorstellung von der spirituellen Welt gezeigt. Er hat nicht so viel Verständnis darüber gewonnen. Schriban Platon sagt, dass nachdem er sich diese Welt angeschaut hat, dass diese Welt immer unvollkommen ist und in unvollkommen bleibt. Dass sie praktisch so ist wie eine Reflexion, und diese Reflexion, die Wirklichkeit, von der es reflektiert ist, dass diese in vollkommener Form existieren muss. Ungefähr so wie jemand, der vielleicht die Reflexion eines Baumes in einem Fluss sieht. Die Reflexion dieses Baumes ist schwankend und die Früchte in der Reflexion sind nicht wirklich. Man kann jedoch an der Reflexion erkennen oder man kann schlussfolgern, aha, hier ist eine unvollkommene Reflexion, irgendwo muss es das Stabile geben, den wirklichen Baum mit den wirklichen Früchten. So, der Platon beschaut sich diese Welt und sieht die Unvollkommenheit in ihr, schließt aber, dass diese Welt nur eine Reflexion vom Ideos ist. Ideos ist so wie die Idee oder das Ideal. Doch Srila Prabhupada kommentierte, dass die spirituelle Welt nicht einfach nur ein Ideos ist, ein mentaler Zustand oder ein Ideal, sondern dass es factual sei, dass sie wirklich sei. Das vedische Konzept ist so wunderbar, weil hier nicht geschaut wird von der materiellen Welt und Schlussfolgerungen gemacht wird über einen anderen Zustand, wie es Platon machen musste, der spekulierte, als er die Unvollkommenheit dieser Welt sah, dass es irgendwo sein Gegenstück zu dieser Welt geben müsse, sondern diese vedische Philosophie oder vedisches Wissen geht aus von der spirituellen Realität, die sehr genau von Illusionen unterschieden wird. Schon im ersten Versen des Bhagavatams wird beschrieben, jetzt wird Realität beschrieben, welche verschieden ist von Illusion. Und von dieser Ebene der spirituellen Realität wird dann in die unvollkommene Welt geschaut. So, Menschen, die in dieser Welt sind, werden immer Schwierigkeiten haben, durch Spekulation die vollkommene oder die spirituelle Welt zu verstehen. Denn ihre Instrumente, mit denen sie spekulieren, sind von dieser unvollkommenen Welt. Nur Menschen, die tatsächlich oder Persönlichkeiten, die frei sind, die in der spirituellen Welt verankert sind, können über die spirituelle Welt sprechen. Denn ihre Instrumente und damit ihre Sinne und damit ihr Wissen sind nicht unvollkommen, wie das Wissen, das bedeckte Wissen von Menschen in der materiellen Welt. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Viele Leute spekulieren über die spirituelle Welt und machen Aussagen darüber. Manche sagen, es muss so und so sein, oder andere bedingte Seelen streiten schlichtweg ab, dass es so etwas gibt wie eine spirituelle Welt. Doch weder der Spekulant, der hoffnungsvolle Erklärungen präsentiert, noch der Atheist oder der Materialist besser, der eine andere Welt abstreitet, haben recht. Denn beide können über die spirituelle Welt nichts aussagen, da sie in Unvollkommenheit geboren sind. Geist tief umnebelt von Materie, so scheint es. So, das war ein weltliches Zitat, oder die spirituelle Seele, die in Unwissenheit ist. So, es gibt richtig Disqualifikation für jemanden aus dieser materiellen Welt, sich Krishna zu nähern. In der Schriften werden uns 4 Disqualifikationen gegeben, wer Krishna nicht verstehen kann. Das sind zunächst einmal die gewöhnlichen Menschen, die nicht geschult sind in Entsagung und in Buße. Hier finden wir gleich die Qualifikation, um spirituelles Wissen zu erwerben. Man muss austier sein, entsagt und Bußen auf sich nehmen. Das heißt, man kann nicht leben, indem man einfach unter dem Diktat unseres also des Verstandes und der Sinne steht. Ein Mensch, der von den Sinnen und von dem Verstand hier und dorthin hingetragen wird, wird niemals in der Lage sein, spirituelles Wissen richtig aufzunehmen. Er ist disqualifiziert dazu. Bhogaishvaya prasaktanam taya paritashetasam, heißt es in der Bhagavad Gita, dass diejenigen, die zu sehr dem Bhoga, dem materiellen Sinngenuss, verfallen sind und sich von diesen Dingen verwirren lassen, nicht den festen Entschluss für Krishna-Bewusstsein fassen können. Weil wir praktisch in einer Lage sind, wo wir irregeführt werden von unseren Sinnen und von dem Geist, müssen wir ein gesundes Maß an Loslösung von den Sinnen und von dem Geist entwickeln. Wir müssen uns von den falschen Führern loseisen, um praktisch qualifiziert zu werden, den richtigen Führern zu folgen, die uns ein Verständnis für die spirituelle Welt offenbaren können. Zweite Disqualifikation, oder zweitens sind die Menschengruppen disqualifiziert, die nicht Devotees sind, sondern die einfach nur weltliche Arbeiter sind, weltliche Philosophen oder weltliche Mystiker. Menschen praktisch, die Karmis, Jnanis oder Yogis sind, können nicht Krishna verstehen. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita, dass Arjuna ihn verstehen kann. Warum? Weil er sein Devotee ist. Krishna ist mit anderen Worten, und das ist wieder, unterstreicht das bereits Gesagte, nicht zu verstehen durch die hohen Qualifikationen der Materialisten, der Yogis oder Jnanis oder Kamis. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als die Astronauten in den Weltraum geschossen wurden und in ihrer Kapsel durch die Gegend düsten, die kamen dann danach zurück und man fragte sie, habt ihr Gott gesehen? Die Astronauten haben gesagt, nein, wir haben nur den blauen Erdball gesehen, das ist für uns die Realität. Und dann haben sie die Steaks runtergewürcht, die hatten ja nur Tuben für Nahrung zu sich nehmen können. So, das ist für uns die Realität. Und ich weiß, viele Leute waren davon direkt beeindruckt. Die haben Gott nicht gesehen, die waren ganz da oben und haben nicht ihn auf einer Wolke vorbeischweben sehen mit einem neuen Space-Anzug, mit weißem Bart, der unter dem Helm herausschloderte. Wo ist jetzt Gott? Aber wir finden hier, dass man mit weltlichen Bemühungen disqualifiziert ist, Gott zu sehen. Also es ist gar kein Wunder, dass, wie sie immer heißen, Louis Armstrong oder wie hießen die, dass die nicht den höchsten verstehen konnten. Drittens ist die Gruppe disqualifiziert, die nicht in der Nachfolge von der Traditionsfolge von spirituellen Meistern wie Vashman Manu Ikshvaku über den höchsten Herrn sprechen oder hören. Vor einiger Zeit und sogar noch so vor ein paar Monaten gab es die Gerüchte von den sogenannten Gurus, die ihren Anhängern an die Stirn fassten und ihnen dann spirituelles Wissen vermittelten, angeblich durch eine Art elektrischer Stromschlag, könnte man sagen, so in der Art eines elektrischen Stromschlages, und die dann ganz erschöpft waren, wenn sie sich so ausgeglüht hatten und kein Wissen mehr hatten. Genauso wie jemand, wie eine Batterie, die sich ausglüht oder auselektrisiert, leer wird. So, jemand, der nicht in einer Schülernachfolge kommt, wo er verbunden ist mit Krishna, mit dem ursprünglichen Elektrizitätswerk sozusagen, er ist immer auf sich selber beschränkt und kann nicht wirkliches spirituelles Wissen hören. Ich meine, was immer diese Leute gemacht haben, man sieht da manchmal als Bilder, man Bilder gesehen, Rajnish hat es doch auch gemacht, nicht? Angefasst und dann sind sie plötzlich gestrahlt, die Westler, nicht? Und das gab es schon immer. Muktananda macht das, glaube ich, auch, ne? Wir wenden uns hier versuchend an die Autorität. Ich glaube schon. Aber das ist nicht richtig. Erstmal sind diese Leute nicht verbunden mit der Schülernachfolge. Also es ist schon möglich, dass sie ausgelehrt zurückbleiben. Aber zweitens kann so überhaupt kein echtes spirituelles Wissen vermittelt werden. Was da vermittelt wird, ist irgendwas anderes, was wir an dieser Stelle nicht erwähnen möchten. Diejenigen, die also nicht in einer Schülernachfolge kommen, sind disqualifiziert, spirituelles Wissen zu verbreiten. Auch wenn sie so elektrische Betrügereien da machen. Viertens, sind diejenigen disqualifiziert, die gegen Krishna als die sind oder gegen die absolute Persönlichkeit Gottes. Jemand, der nicht praktisch Krishna versteht und Krishna akzeptiert als die höchste Persönlichkeit Gottes, er wird niemals, und wenn er sich noch so bemüht, Wissen haben über die höchste Persönlichkeit Gottes. An dieser Stelle, Andreas, jetzt wird es interessant. An dieser Stelle fällt uns das traurige Beispiel von Herrn Birla ein. Birla ist das Oberhaupt einer der Birla-Familie, eines der reichsten Familien Indiens, die also eine Textilindustrie unter sich haben und noch viel mehr. So, diese Birlas bauen verschiedene Tempel, große Tempel, die über ganz Indien stehen. Wenn ihr zum Beispiel von Vrindavan nach Mathura geht, so findet ihr rechte Hand auf der Straße diesen roten, in Sandstein gebauten Tempel. Du machst dich erinnern, dass den haben wir passiert. In Delhi ist einer und in Kalkutta ist einer, wo sie jetzt schon 15 Jahre dran bauen. Sie machen das, um ihr ganzes schwarzes Geld loszuwerden und umzuwandeln in weißes Geld. Und diese Tempel werden auch nicht Krishna-Tempel genannt, sondern Birla-Tempel. Ist dir das mal aufgefallen, Tribhanga? Die heißen Birla-Tempel. So, eins ist Prabhupada zu dem Herrn Birla gegangen und hat gesagt, geben Sie uns Ihre Tempel. Wir sorgen dafür, dass da ordentlich spirituelles Leben stattfindet. Und Birla hat es abgelehnt, dem reingeweihten Krishna seine Tempel zu geben. So daneben geraten war. Alles, was die dort opfern, ist, das ist euch wahrscheinlich in indischen Tempeln auch schon über den Weg gelaufen, da kriegt man immer weißen Kandizucker. Ne? Die opfern gar nicht richtiges Prasadam. Die kaufen einfach so ein bisschen Zucker und stellen die vor die Dedis, besonders in den Birla-Tempeln, und das ist dann Prasadam. Das wird dann verteilt. Mit anderen Worten, wir können sehen, dass bei dieser Person nicht Krishna im Mittelpunkt steht, sondern er selber. Sonst würde er ausgesuchte Gulab Jamuns zum Beispiel für Krishna opfern oder andere Sachen machen, wo die Krishna zufriedenstellen, wie zum Beispiel ja reich angelegte Prasadam-Verteilung. Das wäre das, wenn man reich ist, sollte man das machen. Sein Geld praktisch für die Verteilung von Prasadam einsetzen. Aber das tun die nicht. Die bauen halt, damit das weiter ihr Besitz ist, und dann können sie Hypotheken darauf nehmen und haben da so verschiedene Black Deals. Es wird unlängst vor einiger Zeit seinem gerechten Ende entgegengegangen. Er war auf einem Spaziergang in London und ist dann plötzlich mit einem Herzinfarkt umgefallen, mit dem Gesicht in der Gosse gelandet und hat nicht mal, obwohl er so reich war, das gekriegt, was man dann am meisten will. Wenn man stirbt, will man am meisten ein Glas Wasser trinken. Sorry. Weil die Kehle so trocken wird. und man einen unglaublichen Durst kriegt. Aber dann ist einem Portwein gleichgültig, dann will man einfach nur noch Wasser. So, deswegen einem Sterbenden, wenn man mit einem Sterbenden ist, muss man immer Wasser holen, dass man ihm Wasser geben kann, denn da, so kann man ihn auch zufriedenstellen, also soweit ich nicht wirklich zufriedenstellen, aber ist das meiste, was man für ihn tun kann in dieser Situation. Zufrieden wird er nicht werden, wenn er stirbt. So dass nicht mal einen Tropfen Wasser hat der Birla gehabt. Der reichste Mann, eines der reichsten Männer Indiens. Weil er nicht Krishna nicht respektiert hat oder die absolute Persönlichkeit Gottes. So, das sind Disqualifikationen für einen Menschen, um zurückzugehen in die spirituelle Welt. Ich darf sie nochmal aufführen, sodass ihr euch noch einmal darüber nachdenken könnt. Also vier Gruppen sind disqualifiziert. Die gewöhnlichen Menschen, die keine Schulung in Entsagung und Buße haben, deswegen im Bhakta-Programm lernt man rechtzeitig aufzustehen, man lernt zum Mangelartig zu kommen, man lernt sein Brain zu beschäftigen, Verse auswendig zu lernen und die Philosophie ebenso. Und diese Schulung ist sehr, sehr wichtig, sodass wir in unserem späteren hingebungsvollen Dienst immer wieder zurückgreifen können auf diese Ausbildung. Und wir lernen es auch, als demütige Diener unseres spirituellen Meisters auf die Straße zu gehen und dort Literatur zu verteilen. Zweitens, diejenigen, die nicht Geweihten sind, sind disqualifiziert, sondern stattdessen weltliche Arbeiter, weltliche Philosophen oder weltliche Mystiker. Drittens, sind disqualifiziert diejenigen, die nicht in einer echten Traditionsfolge spirituelles Wissen empfangen. Und viertens sind diejenigen disqualifiziert, die Krishna abstreiten oder verneinen oder die absolute Persönlichkeit Gottes, die etwas dagegen haben. So, ein Devotee auf der anderen Seite ist nicht diesen vier Fallen sozusagen ausgesetzt. Der Devotee bemüht sich während seines Lebens als treuer Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes Dienst auszuführen. Und jetzt wird es interessant. Dadurch, dass der Devotee sich in solcher Weise Krishna hinwendet oder zuwendet, ist er niemals der Verlierende. Es kursiert ein Gerücht in der materiellen Welt. Dieses Gerücht besagt, wenn man sich Krishna hingibt, dann wird man unfrei werden. Leute zum Beispiel, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen, diese Leute sagen, oh, wenn man in den Tempel zieht, wird man unfrei werden. Man muss sich so disziplinieren. Das ist jedoch nicht der Fall. Wie wir es lernen, ist hingebungsvolles Dienen das, was uns zur größten Freiheit bringt. Ich möchte euch abschließend einen Vers vorlesen, der eure philosophischen Neigung sehr inspirieren wird. Sutta Uvacha, Evang Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam Amantra Vinam Ranayan Yajo Yadrichita Muni. Sutta Goswami sagte, nachdem Srila Narad Muni so zu Vyasadev gesprochen hatte, verabschiedete er sich von ihm und auf seiner Vina spielen verließ er den Ort, um ganz nach seinem Willen im Herz zu wandern. Erläuterung. Jedes Lebewesen strebt nach vollkommener Freiheit, denn das ist seine transzendentale Natur. Diese Freiheit kann nur durch den transzendentalen Dienst für den Herrn erlangt werden. Durch die äußere Energie getäuscht, denkt jeder, er sei frei. Aber in Wirklichkeit ist er durch die Gesetze der Natur gebunden. Eine bedingte Seele kann sich nicht einmal auf der Erde ungehindert von Ort zu Ort bewegen, ganz zu schweigen von einer Reise von Planet zu Planet. Einer befreiten Seele wie Narada dagegen, die ständig über die Herrlichkeit des Herrn chantet, steht es frei, sich nicht nur auf der Erde, sondern in jedem Teil des Universums, ja auch überall im spirituellen Himmel, ganz nach Belieben zu bewegen. Machen wir uns nur einmal das Ausmaß oder vielmehr die Unbegrenztheit dieser Freiheit bewusst, die der des höchsten Herrn gleichkommt. Eine befreite Seele hat keinen Grund für ihre Reisen und auch keine Verpflichtung, und niemand kann ihre freie Beweglichkeit beeinträchtigen. In ähnlicher Weise ist auch das transzendentale System des hingebungsvollen Dienstes frei. Es kann sein, dass es sich in dem einen entwickelt und in dem anderen nicht, auch wenn dieser alle Regeln und Vorschriften genau beachtet. Ebenso ist auch die Gemeinschaft eines reinen Gottgeweihten frei. Man kann so glücklich sein, sie zu haben, oder man hat sie selbst nach Tausenden von Bemühungen nicht. In allen Bereichen des hingebungsvollen Dienstes ist daher Freiheit die Hauptsache. Ohne Freiheit gibt es keinen hingebungsvollen Dienst. Dass der Geweihte dem Herrn seine Freiheit hingibt, bedeutet nicht, dass er in jeder Beziehung abhängig wird. Sich dem Herrn durch das transparente Medium des spirituellen Meisters hinzugeben, bedeutet, die völlige Freiheit des Lebens zu erreichen. Das ist doch jetzt der Vers, nicht? Soll ich dir für dein Notizbuch genau sagen, wo er steht? Erstes Kanto, Kapitel 6, Vers 38, Vers 37. So. Der Vorrang des hingebungsvollen Dienstes, und das ist wichtig zu verstehen für jeden Einzelnen von uns, ist ein Vorgang, der einen wirklich befreit von den Gesetzen der materiellen Natur. Es gibt viele freiheitsliebende Revolutionäre, Philosophen, Wissenschaftler, sie alle versuchen, das Joch des Alltages zu verschieben. Doch bei allem Respekt, den wir vor diesen Leuten haben mögen, wegen ihrer Errungenschaften, können wir nicht umhin festzustellen, dass die Grundprobleme des materiellen Lebens im Kali-Yuga immer noch nicht gelöst sind. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Janma, Mrityu, Jara, Yadhi sind noch immer da. So, von der Freiheit, die hier gesprochen wird, die Freiheit im hingebungsvollen Dienste, wird gesprochen, dass man eine so große transzendentale Beweglichkeit entwickelt, dass man nicht nur auf diesem Planeten uneingeschränkt reisen kann, sondern dass man wie Narad Muni den Körper und den Planeten verlassen kann und direkt im Universum herumwandern kann, sogar zu Krishna hingehen kann. So die, wie zum Beispiel Srila Prabhupada das zeigte. Als Srila Prabhupada in die Situation kam, wo er sein Spiel auf dieser Erde beendete, wir sagen Spiel dazu, war nach augenscheinlichen Beobachtungen, musste er eigentlich sehr, sehr krank sein. Er hatte 6 Monate nichts gegessen. Und wenn wir den Film Prabhupada, Your Ever Wellwisher anschauen, dann sehen wir, dass sein Äußeres kaum erkennbar ist. Für seine Schüler schon, also für Leute, die Prabhupada lieben, schon. Aber es ist ein bisschen schwierig zu sehen, für Leute, die Prabhupada nicht kennen, dass das Srila Prabhupada sein soll. Und die Ärzte sagten, er müsste eigentlich schreien vor Qualen. Aber Prabhupada übersetzte das Srimad Bhagavatam. Alles kommt von Krishna. Krishna ist die Ursache aller Ursachen. Das zu verstehen ist Krishna-Bewusstsein. Das verließ er den Körper und reiste weiter. Das ist Freiheit von den Leiden des materiellen Daseins. So, wir alle, die wir Freiheit suchen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin ein großer Freiheitssucher. Ein großer Freiheitskämpfer. Als Kami, weiß ich noch, habe ich mich total eingesetzt für die Schüler Selbstbestimmung in Hamburger Gymnasien und habe also richtig heavy rumgeactet. Ist doch schon manchmal ein Stein geflogen. ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch von dieser Kategorie von Menschen seid. Ich glaube, jeder ist eigentlich ein Freiheitssucher. Nicht? Keiner liebt es, wenn er eingebettet von Zwang irgendwo unter dem Joch von irgendwelchen arroganten Kontrollierern steht. Das ist nicht unsere Neigung. Wenn wir wirkliche Freiheit suchen, oh ihr Freiheitssucher, oh wir Freiheitssucher, dann müssen wir Fortschritte machen in dem göttlichen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Nun, das Interessante aber ist, und hier ist es jetzt, wird es jetzt spannend. Prabhupada beschreibt hier, man mag, es kann sein, dass es sich in einem entwickelt, das ist das transzendentale System des hingebungsvollen Dienstes. Es kann sein, dass es sich in einem entwickelt und in dem anderen nicht. Auch wenn dieser alle Regeln und Vorschriften genau beachtet. Ebenso ist auch die Gemeinschaft eines rein Gottgeweihten frei. Man kann so glücklich sein, sie zu haben, oder man hat sie selbst nach tausenden von Bemühungen nicht. Mit anderen Worten, diese transzendentale Freiheit ist nicht etwas, was man sich durch eigene Kraft erwerben kann. Es ist nicht so wie die DDR-Flüchtlinge, die durch eigene Kraft, also mit den seltsamsten Fluchtmechanismen die DDR verlassen haben. Ich weiß zum Beispiel einer, der hat mit einem Blitzbogen ein Drahtseil rübergeschossen und dieses Drahtseil hat sich dann irgendwie da verfangen oder irgendwie hatte der das so gemacht, dass ich es verfangen und ist da rüber gehangelt. Wahnsinnig gefährlich. Und wird auch laufend, werden solche Leute abgeschossen von der Volkspolizei, die immer so an, das sind so lebenden Zielscheiben, nicht? Und dann machen sie ihr Jahrmarktschießen, so wie das bekannt wird, dass jemand sich rüberhangelt zum Beispiel. So, der Vorgang zur spirituellen Freiheit ist also nicht wie eine Flucht aus der DDR. Prabhupada sagt, das transzendentale System des hingebungsvollen Dienstes macht sich in einem entwickeln, in den anderen nicht. Nun, wir alle, die wir hier sind, haben die großartige Chance, dass sich es entwickelt, denn wir haben zumindest die überwiegende Mehrheit von uns, wir haben schon den transzendentalen Samen des hingebungsvollen Dienstes empfangen durch einen echten spirituellen Meister. Und jetzt können wir tatsächlich diesen Samen kultivieren. So, lasst uns bitte inspiriert werden durch diese Verse, die uns aufrufen zu unserer spirituellen Befreiung von dem Joch des materiellen Daseins. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchte ich die Vorlesung beenden und euch danken für eure Aufmerksamkeit. Sind hierzu irgendwelche Fragen?
Danach boten sie den Brahmanas köstliche Speisen an, die zunächst der Persönlichkeit Gottes geopfert worden waren, und erwiesen ihnen achtungsvolle Ehrbietungen, indem sie mit ihrem Haupt den Boden berührten. Sie führten ein vollkommenes Leben, in dem sie die Kühe und die Brahmanas beschützten. Erläuterung: Das Verhalten der Nachkommen Yadus am Pilgerort Prabhas zeugte von hoher Kultur und menschlicher Vollendung. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens wird erreicht, wenn man sich an die drei Grundsätze der Zivilisation hält. Die Kühe zu beschützen, die brahmanische Kultur zu bewahren und vor allem ein reiner Geweihter des Herrn zu werden. Ohne ein Geweihter des Herrn zu werden, kann man sein menschliches Leben nicht zur Vollkommenheit führen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens besteht darin, zur spirituellen Welt erhoben zu werden, in der es keine Geburt, keinen Tod, keine Krankheiten und kein Altern gibt. Dies ist das höchste und vollkommenste Ziel des menschlichen Lebens. Ohne dieses Ziel kann jedes Ausmaß an materiellen Fortschritt auf dem Gebiet sogenannter Annehmlichkeiten nur zu einem Fehlschlag der menschlichen Form des Lebens führen. Brahmanas und Vaishnavas nehmen keine Speisen an, die nicht zuerst der Persönlichkeit Gottes geopfert wurden. Den Herrn geopferte Speisen werden von den Gottgeweihten als die Barmherzigkeit des Herrn entgegengenommen. Immerhin versorgt der Herr sowohl den Menschen als auch andere Tiere mit allen Arten von Nahrungsmitteln. Ein Mensch muss sich der Tatsache bewusst sein, dass alle Nahrungsmittel, nämlich Getreide, Gemüse, Milch, Wasser und so fort, die Hauptnotwendigkeiten des Lebens der Menschheit vom Herrn zur Verfügung gestellt worden, werden, und diese Nahrungsmittel können von keinem Wissenschaftler oder Materialisten in einem durch menschliche Bemühung errichteten Laboratorium oder in einer Fabrik hergestellt werden. Die intelligente Gruppe der Menschen wird als Brahmanas bezeichnet, und diejenigen, die die absolute Wahrheit in ihrem persönlichen Aspekt erkannt haben, werden Vaishnavas genannt. Beide nehmen nur Speisen an, die Überreste von Opfern sind. Opfer sind letztlich dafür bestimmt, den Yajna Purusha richtig zu erfreuen. In der Bhagavad Gita 3.13 heißt es, dass jemand, der die Überreste von Opfern als Speise entgegennimmt, von allen sinnhaften Reaktionen befreit wird. Wohingegen jemand, der Speisen für die Erhaltung seines Körpers kocht, alle möglichen Sünden zu sich nimmt, die nur zu Leiden führen. Die Speisen, die die Yadus am Pilgerort Prabhasa für die echten Brahmanas zubereiteten, wurden alle zunächst der Persönlichkeit Gottes Vishnu geopfert. Die Yadus erwiesen ihre aufrichtige Ehrerbietung, indem sie mit ihrem Haupt den Boden berührten. Die Yadu-Dynastie und jede andere erleuchtete Familie in der vedischen Kultur wurde darin geschult, die Vollkommenheit des menschlichen Lebens durch volle Zusammenarbeit auf der Grundlage von Dienst zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten zu erreichen. Das Wort Urudasam ist in diesem Vers von besonderer Bedeutung. Hunderte von Delikatessen können einfach durch die Verwendung von Getreide, Gemüse und Milch zubereitet werden. All diese Gerichte befinden sich in der Erscheinungsweise der Tugend und können daher der Persönlichkeit Gottes geopfert werden. Wie es in der Bhagavad Gita 9.26 heißt, nimmt der Herr nur Speisen an, die zur Gattung der Früchte, Blumen, Blätter und natürlichen Flüssigkeiten gehören, vorausgesetzt, dass sie im vollständigen, hingebungsvollen Dienst geopfert werden. Hingebungsvoller Dienst ist das einzige Kriterium für eine echte Opferung an den Herrn. Der Herr versichert, dass er solche von den Gottgeweihten geopferten Speisen tatsächlich ist. Wenn man also von allen Gesichtspunkten aus urteilt, kommt man zu dem Schluss, dass die Yadus vollendig geschulte, zivilisierte Menschen waren. Dass sie von den Brahmanerweisen verflucht wurden, geschah nur durch den Wunsch des Herrn. Der ganze Vorfall war eine Warnung an alle, die es angeht, dass sich niemand den Brahmanas und Vaishnavas gegenüber leichtfertig verhalten sollte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishna Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavari Vaskatyadi Vadarine Jaya Sri Krishna Jaya Tanna Bhavo Nityananda Sri Advaita Garadha Sivasudhi Govatsa Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anam Chodura Sante Dhyo Dattva Bhagavada Sanam Govitrata Sarasura Pranemur Bhuvinu Dabi. Danach boten sie, also mit diesen sie sind die Mitglieder der Yadu-Dynastie, die sich in Prabhasa Chetra zum einer Feierlichkeit trafen, gemeint. In der Yadu-Dynastie war Krishna erschienen. Danach boten sie den Brahmanas köstliche Speisen an, die zunächst der Persönlichkeit Gottes geopfert worden waren, und erwiesen ihnen achtungsvolle Ehrbietungen, indem sie mit ihrem Haupt den Boden berührten. Sie führten ein vollkommenes Leben, indem sie die Kühe und die Brahmanas beschützten. So wie Srila Prabhupada in dieser Erläuterung, ich glaube, das ist schon geschlossen, aber trotzdem fangen wir gleich hier an. Srila Prabhupada erklärt in der Erläuterung, dass die Brahmanas Maharshali, dass die Mitglieder der Yadu-Dynastie sehr große Persönlichkeiten waren, da sie sich tatsächlich an die Regeln für ein zivilisiertes Leben hielten. Man kann nicht von einem zivilisierten Leben sprechen, ganz gleich wie groß der materielle Fortschritt ist, wenn die Grundsätze der Religion vereitelt werden oder verdorben werden, dadurch, dass man die Brahmanas, das heißt die religiösen Menschen, herabsetzt. Man kann auch nicht von einer Zivilisation sprechen, wenn dort die eigene Mutter, die Kuh, geschlachtet wird. All dieses sind Zeichen einer barbarischen Kultur. Man kann jedoch auch nicht von einer Zivilisation sprechen, und hier wird es besonders relevant, das andere ist auch schon sehr zutreffend für uns, wenn man kein reiner Devoti wird, das heißt, wenn man sich nicht auf einem Pfad befindet, der den Einzelnen dazu verhilft, wieder zu seinem ursprünglichen Krishna-Bewusstsein zurückzukommen. Nun, die Mitglieder der Yadu-Dynastie waren solche zivilisierten Menschen. Das heißt, dass sie wohl wussten von der höchsten Persönlichkeit Gottes, sie waren die Vodis, und deswegen brachten sie den Brahmanas köstliche Speisen dar, die zuvor geopfert worden waren. Es war kein Boga. Das heißt hier auch, sie führten ein vollkommenes Leben und beschützten die Kühe und die Brahmanas. Also all diese drei Kriterien waren da. Dennoch, hören wir, sind sie auf die Yadus zu Fall gekommen. In der Feierlichkeit im Prabhasa Chetra wurden sie plötzlich agitiert, wie ein Wald agitiert wird von einem Wind, und agitiert durch den Zorn begannen sie sich tatsächlich alle nacheinander zu ermorden. Es gab also eine Eskalation der Gewalttätigkeit, die praktisch alle Yadus vernichtete. Nun, die Frage stellt sich, wieso ist das so? Denn ist es nicht so, dass die eigentlich beschützt werden müssten, eben weil sie sich an die Prinzipien der Religion in vollkommener Weise hielten? Nun, zunächst einmal, und diese Erklärung ist allen anderen Erklärungen übergeordnet, war es der Plan Krishnas selber, seine Devotees wieder zurückzubringen. Einige von diesen waren Halbgötter, die von himmlischen Planeten gekommen waren. Diese Yadus gingen zurück zu ihren Planeten. Andere waren Devotees, die direkt aus der spirituellen Welt kamen. Aber das hätte ja auch anders geschehen können. Warum haben sie sich selber umgebracht? Warum sind sie nicht meinetwegen vom Ozean verschluckt worden? Ihre Stadt lag ja schließlich mitten im Ozean, und Dwaraka, diese Stadt, wurde auch später von den Fluten des Ozeans überwältigt. Warum mussten sie auf so grausame, ja fast erschreckend anmutende Art und Weise weggehen? Nun, wie wir wissen, erfüllt Sri Krishna mit einer Arrangierung gleichzeitig mehrere Zwecke. Der erste Zweck war, die Devotees zurückzuholen. Der zweite Zweck war aber, eine Warnung zu geben. Die Yadu-Dynastie war stolz geworden. Dieser Stolz resultierte darin, dass einst die Söhne der Yadu-Dynastie die Weisen auf den Arm nahmen, indem sie einen der jungen Prinzen verkleideten, sodass er aussah, als wäre eine schwangere Frau, und die Weisen dann scherzhaft fragten, ja, könnt ihr euch uns sagen, was diese junge Dame von edlem Wuchs für ein Kind gekriegen kriegt? Ist es ein Knäblein oder ein Weiblein? So, die Weisen waren ein wenig erzürnt und sprachen dann den Fluch aus über die Yadu-Dynastie, der letztendlich ihr Ende bereitete. Aber das ist nicht nur so, dass hier einfach ein paar scherzhafte Jungen zu einem Witz aufgelegt waren. Nein, man kann nur große Devotees auf den Arm nehmen wollen, wenn man stolz geworden ist. Und das ist, was die Yadus tatsächlich, worunter die Yadus litten. Sie waren stolz darauf, persönliche Gefährten Krishnas zu werden und waren sich ihrer Sache unglaublich sicher, sodass Krishna sich auch deswegen genötigt sah, sie, die sie eine Last geworden waren, von der Erde hinwegzunehmen. Stolze Menschen sind eine Last für die Erde. Sie sind nicht in der Lage, sich nach den Gesetzen der Religion zu verhalten, sondern werden immer diese Prinzipien brechen, da sie völlig im falschen Ego sind. Falsches Ego bedeutet in erster Linie der Wunsch, selber zu genießen. So nahm also Krishna dann die Yadus zurück und gab uns allen eine Lektion, eine Warnung sozusagen, nicht der Krankheit der Yadavas zu verfallen. Es ist eine unglaubliche Warnung im Grunde genommen. Das waren die Vodis, das waren erlauchte Persönlichkeiten, in deren Mitte die höchste Persönlichkeit Gottes sogar erschienen war. Trotzdem, als sie stolz wurden, sah es Krishna an der Zeit, dass er sie vom Erdplaneten wegnahm. Diese Erklärung wird gegeben von Jiva Goswami. So, damit kommen wir gleichzeitig zu einem Thema, worüber ich heute gerne referieren möchte. Es geht um hingebungsvolles Dienen. Und ich muss hier ein paar Textstellen zur Hilfe nehmen, weil das offensichtlich ein sehr großes Thema ist. Ich möchte aus dem Chaitanya Charitamrita vortragen. Eigentlich ist dieser Punkt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sich als Diener Krishnas zu verstehen. Ich las das. Diese Gedanken oder die Inspiration habe ich von diesem Büchlein geschrieben worden, von Sastra Rudra Swami, der eine Verwirklichung hatte, nämlich, dass er mehr als zuvor ein demütiger Diener werden möchte. Also, das ist so nice, als Sastra Rudra Maharaj, der lehrt immer durch sein Beispiel. Das ist, glaube ich, seine Aufgabe in der Discom-Bewegung. Und mit dieser Verwirklichung hat er sich dann ein Van angeschaffen, ein Auto, das heißt Kamaduk, noch einen anderen Van. Und so reisen die also jetzt durch die Staaten, verteilen transzendentale Literatur, geben Predigerprogramme und besuchen die Tempel, um auch die Tempel zu inspirieren. Und weil er weiterhin den Kontakt zu seinen Schülern sucht, gibt er also diese Bücher heraus, in denen er die Verwirklichung, die er während dieser Tätigkeit macht, festhält. Ähnlich so wie Sri Vishnupad immer diese Lectures gibt und Prabhupada diese Lectures gehalten hat, die dann aufgenommen werden und den Schülern zur Verfügung gestellt wird, damit man lernen kann von seinem spirituellen Meister. So versucht er also in dieser Weise durch die Herausgabe dieser Bücher diese Schüler zu inspirieren und natürlich auch uns, den Rest der ISKCON. So, seine Verwirklichung, ich muss einfach ein Diener mehr Krishna dienen, ist zur gleichen Zeit die größte Verwirklichung, die auch jedem Einzelnen von uns nur nützen kann. Ein Devotee bestimmt seine Identität als Diener, nicht als Meister. Wir reden zum Beispiel uns gegenseitig an als Prabhu. Prabhu heißt so viel wie Meister. Du bist mein Meister, kann ich dir einen Dienst erweisen? Wenn der Devotee in dieser natürlichen Selbstverwirklichung drin ist, ich bin ein winzig kleiner Diener des Herrn und der Vaishnavas, dann kann dem Devotee an und für sich nichts geschehen, denn solch ein Vaishnava, Dasa Anudasa, kann Maya nicht näher kommen, weil er ja in einer seiner natürlichen, seiner spirituellen Verwirklichung verankert ist. Wenn ein hochmütiger, arroganter Eigenbrötler, zum Beispiel, der leicht von Maya überwältigt werden kann, denn er befindet sich in einer Position, welche durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur definiert wird, nicht durch die spirituelle Natur. Steht hier, je stolzer ein Mensch ist, desto verwundbarer ist er durch die materielle Energie, die ihn mit Sicherheit von seinem hohen Ross gewaltsam herunterreißen wird. So. Im Englischen gibt es deswegen den Spruch, the higher they rise, the harder that they fall. Je höher sie aufsteigen, desto schwerer kommen sie zu Fall. Aber natürlich in diesem Sprichwort ist kaum ein Verständnis da, wodurch das möglich gemacht wird, nämlich durch Maya. So, über hingebungsvollen Dienst gibt es natürlich viele Aussagen in den Schriften. Wir möchten heute eine zum Chaitanya Charitamrita gehen und von Advaita Acharya, dem Lehrer der gesamten Menschheit, über die wunderbare Natur des hingebungsvollen Dienstes hören. Krishna da sabimane jayananda sindu koti brahma sukranahe tarae kabindu. Das Bewusstsein, ein Diener Shri Krishnas zu sein, erzeugt in der Seele ein solches Meer der Freude, dass nicht einmal die 10 Millionen Mal verstärkte Freude des Einsseins mit dem Absoluten mit einem Tropfen aus diesem Meer zu vergleichen ist. So. Jeder sucht natürlich bei seinen Tätigkeiten nach Freude. Aber nur selten ist es uns bewusst, dass hingebungsvolles Dienen eine dermaßen große Freude erzeugt, dass selbst eine 10 Millionen verstärkte Freude des Einsseins mit dem Absoluten, und das ist schon ziemlich heavy, also ziemlich groß, diese Freude, dass die nicht, wie war das, einem Tropfen aus diesem Meer der Wonne, oder der das ist unser Wort, Bliss, der Glückseligkeit, zu vergleichen ist. Es heißt, in dieser materiellen Welt, auf unserem irdischen Planeten, ist Sexualität die größte Freude für das Lebewesen. Aber man müsste dieses Gefühl mal 100 nehmen, um zu dem Zustand zu kommen, den die Devatas, die Halbgötter, auf ihren himmlischen Planeten erlangen. Diese Freude müsste man mit 1000 oder 10.000, das weiß ich nicht mehr genau, so und so jenseits unserer Vorstellung, multiplizieren, um zu der Freude zu kommen, die man erfährt, wenn man eins ist mit dem Absoluten, also der Brahman-Verwirklichung. Doch diese Freude, wenn man sie mit 10 Millionen multipliziert, lässt sich nicht mit einem Tropfen der Ekstase des hingebungsvollen Dienstes vergleichen. Merkt ihr, was uns umgeht, wenn wir auf unserer anfänglichen Stufe des Services bleiben? Srila Prabhupada gibt im Bhakti Rasamrita, also in seiner Erläuterung zum Bhakti Rasamrita Sindhu, eine sehr interessante erklärt, woran das liegt. Er sagt, wenn man anfängt mit dem hingebungsvollen Dienst, so wird dies Vaidhi-Bhakti genannt, das heißt, das Dienen nach den Regeln und Regulierungen. Wenn man dann diesen Dienst für einige Zeit ausgeführt hat, dann kommt man zu Raganuga-Bhakti, was spontane oder unmotivierte hingebungsvolles Dienen ist. Und er gibt das Beispiel vom Aufstehen morgens. Wenn man auf der Ebene von Vaidhi-Bhakti ist, dann steht man morgens auf, weil es die Pflicht ist. Der soziale Druck ist zu stark, wenn ich nicht bei der mangelartig erscheine. Oder gehört damit dazu, irgendwie bin ich nicht die Body, aber von mir. Und außerdem kann ich so nicht mehr schlafen, das Licht ist schon an und jeder ist da ganz aktiv und ein Strom von Menschen geht ins Bad, also ich muss mich dem anschließen und so weiter und so fort, nicht? Aber dann, wenn es morgens, wenn der Morgen vorrückt und die Japa, dann merkt man, wie man so jeder so ein bisschen auspisselt und wieder den Schlafsack aufsucht. Und da gibt es natürlich das berechtigte Aussuchen, also die berechtigte Nachricht, aber auch eine Nachricht aufgrund eines Mangels an spirituellem Wohlgeschmack. Wenn man jedoch auf der Ebene des spontanen Hingebungsvollen Dienstes ist, dann freut man sich, Krishna auf dem Altar zu sehen. Ich muss jetzt also wirklich dabei sein, um Krishna zu sehen. Man schaut tatsächlich das mondähnliche Lächeln von Sri Krishna mit einem großen Wohlgeschmack an. Es ist ein direkter Austausch da. Man ist begeistert, Krishna zu sehen, und Krishna ist begeistert, einen zu sehen. Oh, hier ist mein lieber Devoti. Und da ist ein Austausch dann da. Das ist Raga Nuja Plattform. So, solange das noch nicht der Fall ist, müssen wir halt, entgeht uns dieser Ozean des hingebungsvollen Dienstes in seiner vollen Intensität. Nun lasst uns weiter über die glorreiche Natur des hingebungsvollen Dienstes vernehmen, sodass wir inspiriert sind, ein bisschen mehr Intensität oder Nachdruck in unser Vaidhi-Bhakti hineinzulegen. Vers 66. Die überaus geliebte Glücksgöttin weilt an der Brust Sri Krishnas und doch bittet sie ernsthaft betend um die Freude des Dienstes an seinen Lotusfüßen. Mit anderen Worten, Lakshmi will Service tun. Sie will nicht einfach da in Form der dieser Srivatsa-Locke, auf Krishnas Brust befindet sich eine weiße Haarlocke, und das ist Lakshmi. Das reicht ihr nicht, da zu sein, sondern sie will Krishnas Service ausführen, weil das um so viel besser ist. Dieser Punkt bringt eine erhabene philosophische Einsicht oder Erläuterung mit sich. Und zwar, dass eine passive Wertschätzung nicht so erhaben ist wie eine durch aktiven Dienst erworbene Erkenntnis von einer Person. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Srila Prabhupada gibt dieses Beispiel von einem Mann, der plötzlich realisiert, dass er verwandt ist mit einer bedeutenden Persönlichkeit. Hier ist ein gutes Beispiel, das nicht mit zu viel Sarkasmus gewürzt ist. Angenommen, jemand merkt, oh, ich bin ein Verwandter von... es ist so schwierig, Beispiele zu geben, weil in Kali Yuga wirklich kaum achtbare Persönlichkeiten existieren. Früher hätte man das Beispiel geben können von Maharaj Yudhisthira. Man würde vielleicht merken, dass man durch Heiratsbeziehungen von Yudhisthiras Kindern... Die sind ja alle umgebracht worden. Aber also, nehmen wir mal hilfsweise ein Beispiel, was nicht unbedingt auf uns die Devotees zutrifft. Man würde zum Beispiel merken, man hat etwas mit Gandhi zu tun, als Gandhi noch lebte. Also dieser Mohandas Gandhi. So eine Art der Wertschätzung ist, dass man einfach denkt, oh Gandhi, und sich Bilder anschaut und wie toll. Aber eine viel intensivere Wertschätzung bzw. eine viel größere Erfahrung von dieser Person wäre, dass man versteht, was ist seine Mission, und praktisch Gandhi dann in seiner Unabhängigkeitsbewegung hilft als sein Verwandter und natürlich gleich eine führende Position kriegt, denn man ist ja Gandhi der Dritte oder Vierte, also man hat da nicht. Und dadurch, dass man praktisch die Mission aufgreift von dieser bedeutenden Person, kommt man ihr natürlich viel näher, weil man in sein Denken mit hineinkommt und praktisch am gleichen Strang zieht. So ist es auch mit Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wenn man ihr wenn man von Krishna hört, wenn man von Gott hört, ist man natürlich beeindruckt. Und noch verwunderter oder beeindruckter ist, wenn man hört, ich bin ein Teil Krishnas. Doch damit diese Verwirklichung der direkten Verwandtschaft zu Krishna zu einer wirklich intensiven Freude heranreift, muss man die Mission Krishnas erfüllen. Ich glaube, das ist klar. Oder jetzt kommt das Beispiel hat gefehlt. Wir alle sind eingeweiht von einem Spiritual Meister. So, da gibt es jetzt ein Geheimnis, einen intensiven Kontakt zu dem Spiritual Meister zu kriegen. Zum Beispiel, ich bin ein Schüler von Srila Prabhupada. Und Srila Prabhupadas Größe ist überwältigend. Srila Prabhupada hat Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht und es ist, wenn man über ihn liest im Lilamrita, dann ist man einfach in Ekstase. Gestern hatte ich war ein Freund Krishnas da, den wir das Prabhupada Lilamrita in seiner kondensierten Fassung gegeben haben. Und ich fragte ihn, es war vor einer oder zwei Wochen, wo wir ihm das geschickt haben, wie findest du das Buch? Und er sagte, weißt du, Sachinanan, ich bin so beeindruckt von Srila Prabhupada. Ich weiß, weil es eine Biografie ist, womit diese Biografie endet. Nämlich wenn Srila Prabhupada den Körper aufgibt. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich beim Lesen da ankomme, ich werde heulen wie ein junger Seehund. Weil er ist so beeindruckt von Srila Prabhupada durch das Lesen dieser Schrift, dass wenn Prabhupada weggeht, dann stürzt er in den Ozean des Leides. Dann habe ich ihm gesagt, gut, heul ordentlich, das ist reinigend, trink viel Wasser, damit du auch lange genug dabei bleiben kannst und dann gebe ich dir das nächste Buch über Srila Prabhupada. So, nun, wir sind Schüler und Großenkel von Srila Prabhupada. Ihr versteht, wenn ich jetzt so über Prabhupada spreche, möchte ich Prabhupada alleine haben. Ihr könnt es übersetzen für euren Spiritual Meister, müsst es übersetzen. Wir sind Schüler von Srila Prabhupada. Und ich bin Schüler von... Nun, was soll ich jetzt tun? Soll ich einfach denken, Prabhupada ist so groß? Nein, ich sollte verwirklichen, ich habe eine Connection zu ihm. Ich habe eine Verbindung zu ihm. Die ist sehr real. Prabhupada hat mir das Versprechen abgenommen und Srila Prabhupada hat mich zur Zeit meiner Einweihung gesegnet. Jetzt aber, um wirklich Prabhupada näher zu kommen, müsste ich verstehen, was Prabhupadas Mission ist. Und dann diese Mission umarmen, zu meiner eigenen machen und dann im Krishna-Bewusstsein voranschreiten. Das ist der Weg, praktisch. Genauso, ihr seid Schüler eines Spiritual Meisters. Man muss verstehen, ich habe eine Beziehung, eine sehr reale Beziehung und nicht nur, dass ich eine Blume hinlege vor das Bild, sondern dass ich tatsächlich die Mission aufgreife. So, das ist hier die Realisation von der Glücksgöttin. Sie weilt an der Brust Sri Krishnas, mit anderen Worten, sie ist schon da bei Krishna, da ist eine Beziehung da, und trotzdem will sie diese Beziehung intensivieren durch den Dienst zu seinen Lotusfüßen. Das ist die einzigartige Glorie oder Herrlichkeit des hingebungsvollen Dienstes, dass wir durch diesen Service in das engere Vertrauen von Sri Krishna kommen. Oder in das engere Vertrauen in den Spiritual Meister. Oder wie Srila Prabhupada es einmal ausdrückte, der Diener kommt auf die gleiche Ebene praktisch wie der Herr. Dadurch, dass man Dienst ausführen darf zu Krishna, wird man mit Krishna ganz eng verbunden. So, Advaita Acharya spricht weiter, alle Gefährten Sri Krishnas, wie Brahma, Shiva, Narada, Shuka und Sanatana, erfahren in dem Gefühl, Diener zu sein, große Freude. Also auch so große Persönlichkeiten wie Brahma und so weiter. Sri Nityananda, der wandernde Bettelmönch, ist der erste unter den Gefährten Sri Chaitanyas. Er wurde wie von Sinnen in der Ekstase des Dienstes für Sri Chaitanya. Shivas, Haridas, Ramdas, Gadadhar, Murari, Mukunda, Chandrashikar und Prakeshwara sind alle ruhmreiche und große Gelehrte, doch die Empfindung des Dienstes für Sri Chaitanya lässt sie in Ekstase wie von Sinnen werden. So tanzen, singen und lachen sie wie von Sinnen und weisen jeden an, seid einfach liebende Diener Sri Chaitanya. Sri Advaita Acharya denkt, Sri Chaitanya hält mich für seinen spirituellen Meister und doch fühle ich mich nur als sein Diener. Das ist ein interessanter Punkt. Sri Advaita Acharya war von Madhavendra Puri eingeweiht worden. Madhavendra Puri ist der spirituelle Meister von Ishvara Puri, welcher der spirituelle Meister von Chaitanya war. So, Chaitanya Mahaprabhu dachte also Advaita, verhielt sich Advaita Acharya sehr, sehr respektvoll gegenüber. Nämlich so, wie man sich dem Gottbruder seines spirituellen Meisters verhält. Das ist eine Vaishnava-Etikette, die auch von diesen, die man nachlesen kann in Sri Krishna Vajanamrita von Narahari Thakur. Diese Vaishnava-Etikette verhinderte es, dass Chaitanya Mahaprabhu Advaitacharya gegenüber eine höher gestellte Rolle einnahm, die er ja eigentlich hat als die höchste Persönlichkeit Gottes. Einst begab es sich, dass Advaitacharya viele Schulden gemacht hatte. Der hatte ein äußerst freizügiges Wesen und deswegen gab es einen kleinen Zwischenfall. Sein Diener Kamalaksha hieß der, soweit ich mich erinnern kann. Weiß jemand den genauen Namen? Was? Kamalaksha Pipalaya. Der sah also, dass Advaitacharya viele Schulden hatte und ging deswegen zum König. Ist das richtig, Urban? Und sagte, Mensch, kannst du ihm nicht die Schulden erlassen? Das ist doch Advaitacharya. So als Mahaprabhu das hörte, wurde er sehr zornig auf Kamalaksha Pipalaya. Er warf ihm vor, weißt du denn überhaupt nicht, wer Advaitacharya ist? Das ist niemand anderes als die höchste Persönlichkeit Gottes. Das ist kein Daridranarayan, kein armer Tropf, der nicht ein paar Schulden bezahlen kann. Und er scholt Kamalaksha Pipalaya. So, als Advaitacharya das hörte, da ging er zu Mahaprabhu und sagte, was ist los? Du erweist Kamalaksha Pipalaya eine größere Barmherzigkeit als mir, da du mir nicht die Möglichkeit gibst, dir gegenüber eine untergeordnete Position einzunehmen. Du verehrst mich immer so gut wie deinen spirituellen Meister. Und deswegen beschloss Advaitacharya, da eine Abhilfe zu schaffen. Er fing an, Vorlesungen über die Bhagavad Gita zu geben und er erklärte die auf Mayavadi Art und Weise. Das war also als Mahaprabhu davon hörte, wurde er sehr, sehr zornig auf Advaitacharya und mit einem Stock rannte er ihm hinterher. So, Advaitacharya war in kompletter Ekstase, weil er durch die Mercy von Mahaprabhu also jetzt in der untergeordneten Position eines Dieners war, der von seinem Meister für einen Frevel bestraft wurde. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie praktisch diese Position des Dieners von Krishna noch köstlicher ist, als eine sehr exaltierte Position einzunehmen. Advaita Acharya beschreibt hier seine Verwirklichung. Liebe zu Krishna hat diese einzigartige Wirkung. Sie erfüllt Höhergestellte, Gleichgestellte und Untergeordnete mit dem Geist des Dienstes für Sri Krishna. Da könnte man also Beispiele geben von Balaram, der ältere Bruder war, oder von Mutter Yashoda und Nanda Maharaj, die auch höhergestellt waren, die aber sich alle als Diener Krishnas betrachteten. Papa sagt hier, wartet mal, in dem Narayan-Aspekt kann der Herr Dienste nur von seinen Geweihten entgegennehmen, die Rollen spielen, in denen sie ihm ebenbürtig oder untergeordnet sind. Klar, das sind alles diese Diener. Doch in dem Aspekt als Sri Krishnas nimmt er ganz einfach Dienst von seinen Vätern entgegen, von seinen Lehrern und anderen älteren Verwandten, die höher gestellt sind als er, sowie von dem ihm ebenbürtigen und untergeordneten. Alle dienen also höher und gleich und übergestellte. Prabhupada schließt den Körper mit einem seiner typischen markanten Sätze. Dies ist sehr wunderbar. Als Beweis, hört bitte von den Beispielen, die in den offenbarten Schriften beschrieben sind und die durch die Erkenntnis großer Seelen bestätigt werden. Obwohl Krishna niemanden von seinen älteren Verwandten mehr achtet als Nanda Maharaj im Braj, der in transzendentaler elterlicher Liebe nicht weiß, dass sein Sohn die höchste Persönlichkeit Gottes ist, fühlt dieser sich, ganz zu schweigen von anderen, durch ekstatische Liebe als Diener Shri Krishnas. Auch er bittet um Anhaftung und Hingabe an die Lotusfüße Shri Krishnas, wie es die Worte aus seinem eigenen Mund beweisen. Und jetzt ein Zitat von dem Vater von Shri Krishna. Mein lieber Uddhava, bitte höre mich an. In Wahrheit ist Krishna mein Sohn, doch selbst wenn du glaubst, er sei Gott, würde ich immer noch meine eigenen Gefühle für ihn als mein Sohn hegen. Möge mein Geist an deinem Shri Krishna haften. Mögen unsere Gemüter an den Lotusfüßen deines Shri Krishna haften. Mögen unsere Zungen seine heiligen Namen chanten und mögen unsere Körper lang ausgestreckt vor ihm liegen. Mögen unsere glückspendenden Tätigkeiten unsere Zuneigung zu Shri Krishna verstärken. Ganz gleich, wo wir im materiellen Universum unter dem Einfluss des Karma durch den Willen des Herrn wandern mögen. Er bittet also darum, dass alles, was er gut als Gutes getan hat, ihm doch dahingehend anzurechnen sei, dass er in der Lage ist, als Folge auf seine guten Tätigkeiten Krishna zu serven, zu dienen. Shri Krishnas Freunde in Vrindavan, angeführt von Shri Dham, empfinden reine brüderliche Zuneigung zu Shri Krishna und haben keine Vorstellung von seinen Reichtümern. Obwohl sie mit ihm kämpfen und auf seine Schultern steigen, verehren sie seine Lotusfüße in einer dienenden Haltung. Einige der Freunde Shri Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, massierten seine Füße und andere, deren sündhafte Reaktionen vernichtet worden waren, fächelten ihm mit Handfächern Kühlung zu. Es ist also so, die Freunde Krishnas waren in einer sehr freundschaftlichen Haltung zu Shri Krishna vertieft. Und diese freundschaftliche Haltung war manchmal darin zu sehen, dass die miteinander einfach fighteten, bis einer am Boden lag. Und trotzdem ist hier also das Gefühl des Dieners übergeordnet. Sie tun, also wenn Krishna müde ist, ihm die Füße massieren und mit Handfächern Kühlung zu fächeln. Selbst die geliebten Freundinnen Shri Krishnas in Vrindavan, die Gopis, von denen sich Shri Uddhava den Staub ihrer Füße wünschte und außer denen niemand Krishna lieber ist, betrachten sich als Krishnas Dienstmägde. O Herr, vernichte aller Leiden der Bewohner von Vrindavan, o Held aller Frauen, o Herr, der du den Stolz deiner Geweihten durch dein liebliches, sanftes Lächeln zerstörst. O Freund, wir sind deine Dienstmägde. Bitte erfülle unsere Wünsche und zeige für uns dein bezauberndes Lotusgesicht. O Uddhava, es ist wahrlich bedauernswert, dass Krishna in Mathura wohnt. Erinnert er sich an den Haushalt seines Vaters, an seine Freunde und die Kuhhirtenjungen? O große Seele, spricht er jemals von uns, seinen Dienstmägden? Wann wird er seine nach Aguru duftenden Hand auf unsere Köpfe legen? Ganz zu schweigen von den anderen Gopis, die selbst Sri Radhika, die in jeder Hinsicht unter ihnen die höchste Stellung einnimmt und die Sri Krishna für immer durch ihre liebenswerten Eigenschaften gebunden hat, seinen Füßen als seine Dienstmagd. Jetzt wird es recht vertraut. Dann wird auch von den Königinnen in Dwaraka berichtet, angeführt von Rukmini. Hier ist etwas. Ja. Als Jarasandra und andere Könige mit erhobenen Pfeilen und Waffen bereitstanden, um mich an Shishupal als Spende auszuliefern, das sagt Rukmini, nahm er mich gewaltsam aus ihrer Mitte fort wie ein Löwe, der sich seinen Anteil an Ziegen und Schafen nimmt. Der Staub von seinen Lotusfüßen ist daher die Krone unbesiegbarer Soldaten. Mögen diese Lotusfüße, die der Zuflucht der Glücksgöttin sind, der Gegenstand meiner Verehrung sein. Und dann geht es zu Shiva, der sich wünscht, ein Diener Krishnas zu sein. Und schließlich beendet Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, seine Ausführung. Sri Krishna, der eine Meister und der Herr des Universums, ist es wert, dass jeder ihm dient. Ja, jeder ist nichts anderes als ein Diener seiner Diener. Dieser gleiche Shri Krishna ist als Sri Chaitanya die höchste Persönlichkeit Gottes herabgekommen. Jeder ist daher sein Diener. Manche erkennen ihn an, wohingegen andere dies nicht tun. Und doch ist jeder sein Diener. Wer ihn aber nicht anerkennt, wird sich durch seine sündhaften Handlungen zugrunde richten. Und jetzt kommt so der Ausbruch der Emotionen. Chaitanya Radasa Muni, Chaitanya Radasa, Chaitanya Radasa Muni, Tandra Dasa Radasa. Ich bin ein Diener Sri Chaitanyas, ein Diener Sri Chaitanyas, ich bin ein Diener Sri Chaitanyas und ein Diener seiner Diener. Das ist die Verwirklichung von Advaitacharya, der, wie wir alle wissen, niemand anderes ist als Mahavishnu oder Krishna, der also auf diese Weise seinen Wunschausdruck verleiht, die höchste Vollkommenheit zu erreichen, nämlich ein Diener des Herrn zu sein. So, um das Ganze abschließend auf einen praktischen Nenner zu bringen, ich weiß, wie es geht, wie es uns geht, wenn wir diese wunderbaren Beschreibungen hören aus den Shastras, weil wir noch auf der Ebene der Vaidhi sind und noch nicht auf der Ebene von Raganuga Bhakti, können wir noch nicht, sagen wir, total viel damit anfangen. Doch es gibt trotzdem etwas, was selbst auf unserer Ebene leicht verständlich für uns ist. Wenn alle das Gefühl des Dieners kosten, selbst wenn Krishna Diener sein möchte,